Heute Abend um 19.30 Uhr sind vier Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen aus Chile, Argentinien und El Salvador auf einer von Medico International und Buntstift veranstalteten Vortragsreise im Vorderhaus in Freiburg. Ihr Vortrag heißt »Das Trauma der Verfolgten«. Die Vortragenden arbeiten beruflich und politisch mit den Opfern der Regime in Lateinamerika. Die mit Folter, Verschwinden lassen, Ermordungen arbeitende Politik lastet voll auf den betroffenen Individuen und auf der ganzen Gesellschaft. Jeder und jede konnte Opfer werden. In einem Interview richteten sich meine Fragen auch mehr auf den politischen Hintergrund und weniger auf die konkrete Arbeit mit den Opfern. Mein Interviewpartner ist David Becker aus Chile, der ein höchst lesenswertes und gar nicht fachborniertes Buch zu dem Thema geschrieben hat. Es heißt Ohne Hass keine Hoffnung. Nee, Quatsch, es heißt Ohne Hass keine Versöhnung. Und wurde im Kore Verlag herausgegeben, in dessen Räumen am Kaffeetisch auch das Interview stattfand, daher die Hintergrundgeräusche. Meine Eingangsfrage bat um eine Vorstellung der vier Vortragenden.
Ich gehöre einer Institution an, die sich ILAS nennt. Das bedeutet Lateinamerikanisches Institut für Menschenrechte und psychische Gesundheit. Und wir machen drei Sachen. Wir behandeln Opfer der Verfolgung in Chile, das heißt Familienangehörige von Verschwundenen, Familienangehörige von Ermordeten, Gefolterte und ihre Familienangehörigen und aus dem Exil zurückgekehrte. Das heißt, wir behandeln diese, und zwar ein Team, Psychologen, Psychiater, Sozialarbeiter und ein Arzt. Das Zweite, was wir machen, ist zu versuchen, über die Verhältnisse, in denen wir leben, zu forschen. Das heißt, nicht nur zu verstehen, was passiert mit unseren Patienten, sondern was passiert in der Gesellschaft als solcher. Weil die Störungen unserer Patienten eben keine einfachen psychischen Krankheiten sind, sondern im Wesentlichen individuell gewordene politische Katastrophen sind. Und das Dritte, was wir machen, bezieht sich auf die Fortbildung von anderen Gruppen, die in diesem Bereich arbeiten, und auf die Konstruktion von einer internationalen Kooperation in diesem Bereich. So haben wir zusammen mit anderen Institutionen in Lateinamerika ein Netzwerk der Zusammenarbeit aufgebaut. Und das sind jetzt auch die, einige dieser Leute dieses Netzwerks sind auch die, mit denen ich jetzt hier nach Freiburg gekommen bin, mit denen uns nun seit Jahren Kollegen aus El Salvador, aus Argentinien, eine gemeinsame Arbeit verknüpft, wo wir versuchen, nicht nur Opfer der Politik der Vereinigten Staaten und der inneren Sicherheit zu sein, sondern auch ein Stück weit Zusammenarbeit herzustellen.
Nun hat sich ja die Lage in Chile geändert. Es gibt einen Demokratisierungsprozess. Es wird wahrscheinlich viel weniger gefoltert. Müsste das Ihre Arbeit nicht erleichtern oder gar überflüssig machen?
Im Gegenteil. Eine Sache ist, dass die Folter aufgehört hat. Eine andere Sache ist, dass die Leute erst jetzt richtig dran krank werden. Oder noch mehr dran krank werden, als sie es schon vorher geworden sind. Wir sehen heute alle mehr Patienten als früher. Und das liegt an vielen. Zum Beispiel, dass dadurch, dass der Terror aufhört, die traumatische Sequenz noch nicht aufhört. Zum Beispiel ist die Frage, was passiert für die Opfer heute? Was passiert einem Opfer, wenn Knochen ausgegraben werden? Oder, um Ihnen ein Beispiel aus einem anderen Land zu nennen, in El Salvador hat der Bürgerkrieg jetzt auch aufgehört. Was glauben Sie, da gibt es Kinder, die sind mit 12 Jahren in die Guerilla gegangen, haben ihre Eltern verloren, ermordet, schreckliche Dinge erlebt. Aber dann waren sie 6 Jahre lang Soldaten, 5 Jahre lang Soldaten, und haben einen Schutz gehabt in der Guerilla, eine Identität. Und jetzt plötzlich, nach dem Friedensschluss, kommt der 16-jährige Guerilla-Soldat und muss sich in einen Schüler verwandeln. Der macht jetzt eine Krise. Der wird jetzt drogenabhängig, der wird jetzt psychotisch, der bricht jetzt zusammen. Die Vorstellung, dass wenn der Terror aufhört, das Kranksein aufhört, ist falsch. Ist genau umgekehrt. Es wird eigentlich nur noch schlimmer.
Also was mir in dem Buch aufgefallen ist, war noch, dass, also man müsste ja eigentlich annehmen können, dass auch die Umgebung des Gefolterten oder des Opfers in der Lage wäre, bei der Aufarbeitung mitzuhelfen. Warum ist das so schwierig?
Wissen Sie, die Umgebung muss helfen, weil sie selbst damit zu tun hat. Wenn sie es nicht tut oder wenn sie verleugnet, dann hat das Gründe, die zum einen in den politischen Verhältnissen liegen und zum anderen sicherlich auch in der Angst, die es auslöst, sich mit Opfern zu beschäftigen. Wer hört denn schon gerne über Tod und Quälung und Vergewaltigung und all das? Und es ist ja nun auch Ziel der politischen Arbeit gewesen, der Diktaturen, diese Unterdrückung erfolgreich herzustellen. Im Nachhinein gibt es nun Machtverhältnisse in Chile, die relativ prekär sind. Wir haben zwar eine demokratisch gewählte Regierung, aber die Militärs sind nach wie vor sehr, sehr, sehr mächtig. Sie sind eine Macht im Staat, eine eigene Macht, die von niemandem kontrolliert wird, nach wie vor. Und dann kommt hinzu, dass die Frage der Aufarbeitung in der Gesellschaft von solchen Grauslichkeiten eben den gleichen Prozessen unterliegt, über die wir geredet haben. Also es gibt Unterdrückung, es gibt die chronische Angst und es gibt die Schuld. Und die Frage der, ob die Schuldigen, die nicht nur die direkten Täter sind, sondern auch die Raushalter und ich weiß nicht wen, den kleinen Ängstlichen, wie die damit umgehen, das kennen Sie ja von hier aus Deutschland ganz genauso. Inzwischen sind viele Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg vergangen, aber Sie würden doch auch nicht meinen, dass hier wirklich Aufarbeitung stattgefunden hätte.
Das ist ein interessanter Punkt. Wo liegen denn jetzt die Unterschiede zum Nationalsozialismus oder lässt sich mit dem Begriff des Totalitarismus da eine Ähnlichkeit herstellen, von Ihrer Erfahrung aus?
Ich glaube, man muss sehr vorsichtig mit solchen Vergleichen sein. Ich glaube, man kann lateinamerikanische Diktaturen nicht mit dem deutschen Faschismus vergleichen. Die Diktaturen und die Bürgerkriege, die in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren in Lateinamerika stattgefunden haben, sind Produkt einer Situation, die dem Kalten Krieg entstammt und der von den USA betriebenen Politik der inneren Sicherheit. Das ist der politische Rahmen und das ist was anderes, als wenn wir über Faschismus in Deutschland reden. Allerdings, die Methoden der Unterdrückung mögen sich in vielen Dingen ähnlich gewesen sein. Und die Dynamik der verpassten gesellschaftlichen Aufarbeitung, die mögen auch sehr ähnlich sein. Also es gibt Dinge, die Adorno über das Nachkriegsdeutschland geschrieben hat, die könnte ich heute wortgleich auf Chile anwenden. Allerdings gibt es auch bestimmte Fehler, die nicht wiederholt worden sind und die dort nicht stattfinden. Es gibt außerdem, glaube ich, einen großen, ganz riesigen Unterschied, den man sich mal bewusst machen muss. In Deutschland hat es mit dem Faschismus ein Ende gehabt, weil der Zweite Weltkrieg verloren worden ist. In Lateinamerika sind diese Diktaturen aufgrund der sich verändernden Weltverhältnisse und des inneren Widerstandes im Lande zu Ende gegangen. Und das macht manchmal die Perspektive dann doch noch ein bisschen hoffnungsvoller als hier.
Ist denn der Widerstand so bedeutsam, dass es jetzt es wird ja davon geredet, dass eventuell Militärdiktaturen wiederkommen könnten in Lateinamerika. Ist der Widerstand möglicherweise so stark, dass es keine ernsthafte Gefahr ist?
Ich halte das für politisch unmöglich im Moment. Nicht so sehr wegen dem Widerstand, sondern grundsätzlich, glaube ich, die politischen Verhältnisse sind nicht so, dass dort neue Diktaturen auftauchen können. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das, was wir im Moment dort haben, Regierungen sind, die sehr schwächlichen Demokratien entsprechen. Das heißt, die Militärs haben nach wie vor sehr viel Macht. Und das autoritäre Modell ist sehr erfolgreich in die momentanen Demokratien herübergerettet worden. Das heißt, es ist gar nicht mehr nötig, einen Putsch zu machen. In dem Sinne zum Beispiel in Chile war der Putsch höchst erfolgreich. Aber wie gesagt, das hängt von den Regionen ab. Zum Beispiel El Salvador, würde ich sagen, haben sie einen Frieden jetzt geschaffen, von dem man noch nicht weiß, wie es langfristig aussehen wird. Man muss da klar haben, dass die FMLN, also die Guerilla-Organisation, letztlich eine offizielle politische Partei des Landes geworden ist, die nach wie vor Teile des Landes kontrolliert. Ich glaube also nicht, es ist so einfach, dass man sagt, vielleicht kommen wieder Diktaturen. Was ich wichtig finde, ist, dass man versteht, auch hier in Europa, wo man heutzutage nicht mehr so oft über Lateinamerika nachdenkt, weil jetzt andere Sachen im Vordergrunde stehen. Was ich wichtig finde, ist, dass man mal versucht zu merken, dass die Konsequenzen des Terrors viel länger dauern als der Terror selbst. Und dass wenn man vor 5 oder 10 Jahren in Mittelamerika, in Nicaragua, in El Salvador oder in Chile und in Argentinien geholfen, unterstützt hat und es einem wichtig war, dann ist eigentlich nicht zu verstehen, warum es heute plötzlich nicht mehr wichtig sein soll, wo heute eigentlich sich entscheidet, ob dieses ganze Leiden irgendeinen Sinn gehabt hat oder ob die Leute sozusagen krank werden, verloren gehen, vergessen gehen, kaputt gehen.
Na gut, die letzte Frage ist, also warum kommen Sie gerade nach Deutschland oder also was, also erwarten Sie Hilfe in Deutschland oder ist es eine reine Informationsveranstaltung? Und also bei Deutschland hat ja auch, also beim Beispiel Chile sicherlich mit dazu beigetragen, dass diese Folterregime überhaupt existieren konnten.
Selbstverständlich, aber alle unsere Institutionen, in denen wir arbeiten, also wir in Chile, ebenso wie die Kollegen in Salvador und in Argentinien, mit denen wir jetzt hier sind, haben auch aus Deutschland und anderen europäischen Ländern sehr viele Jahre Hilfe erhalten. Und es ist wichtig, dass diese Hilfe irgendwie weitergehen kann. Das ist sicher ein Anlass dafür, herzukommen und zu informieren über das, was wir machen. Der zweite Anlass ist, dass wir denken, dass die Verhältnisse bei uns nicht unabhängig von den Verhältnissen hier sind. Für uns ist das Thema der Flüchtlinge ein ganz entscheidendes Thema. Und es ist ziemlich entscheidend, wie damit auch hier umgegangen wird. Und die dritte Frage ist die, dass hier, wenn Sie denken an Situationen wie die Situation in Jugoslawien, im ehemaligen Jugoslawien, man sich natürlich zu Recht fragen kann, gibt es nicht doch eine Menge Dinge, über die wir alle miteinander reden können und sollten, anstatt uns in unseren jeweiligen einzelnen traumatischen Situationen befangen zu halten. In diesem Sinne ist dieser Besuch hier zum Teil Information, zum Teil das Gespräch suchen und zum Teil versuchen verständlich zu machen, weshalb es so wichtig ist, nicht nur dem aktuellen Terror nachzulaufen, sondern auch über die Konsequenzen nachzudenken. Okay.
Soweit David Becker. Der Vortrag wird heute Abend eben um 19.30 Uhr im Vorderhaus stattfinden. Dann sind die Aussagen für euch wahrscheinlich etwas verständlicher. Die Tonqualität.